Der Gipfel der Bildung mit Jan-Martin Viada und Patrick Honecker.
Herzlich willkommen zu einem neuen Gipfel der Bildung. Mein Name ist Patrick Honecker.
Und ich bin ja Martin Viada. Heute wollen wir über Schule reden, über Schule im Brennpunkt. Wobei schon dieses Wort etwas ist, über das wir reden sollten. Ada M. Hipp ist seit vielen Jahren Lehrerin an einer Schule im Berliner Bezirk Neukölln. Und wer die Gastbeiträge in meinem Blog durchgeht, dem wird ihr Name gleich zweimal ins Auge springen. Denn dort hat sie über ihre Erfahrungen berichtet. Jetzt tut sie es bei uns im Gipfel der Bildung. Guten Tag, Ada M. Hipp.
Guten Tag. Vielen Dank für die Einladung.
Sehr gerne. In Ihren Blogbeiträgen steht auch, dass das gar nicht Ihr wirklicher Name ist, Frau Hippe. Warum haben Sie sich dazu entschieden, mit einem Pseudonym zu arbeiten?
Na, dafür gibt es im Grunde drei wichtige Dinge, die ich jetzt sagen würde. Also das Erste ist, man bildet sich ein, man ist anonymer und es ist gleichzeitig auch, man fühlt sich einfach sicherer. Also man sagt er bestimmte Dinge, die vielleicht andere nicht so erfreuen würden. Und das ist einfach eine Sache des Schutzes. Ein zweiter Grund ist, dass bei mir in der Familie schon sehr lange die Pädagogik eine Rolle spielt. Also es geht runter bis ins 17. Jahrhundert. Und zum dritten ist das immer mal eine Sache. Ich sitze ja hier nicht als Privatperson. Natürlich gibt man sich in seinem Beruf natürlich private Dinge. Oder als Privatperson ist man ja auch in seinem Beruf irgendwie drin. Aber grundsätzlich sitze ich ja hier nicht als Privatperson, sondern als Lehrerin, als Dienstperson, sage ich mal.
Jetzt müssen Sie aber nochmal einen Tipp geben, Frau Hipp. Ada M. Hipp, Sie haben gesagt, bis ins 17. Jahrhundert. Ich nehme an, Ada Lovelace haben Sie wahrscheinlich als Vorname gewählt, oder?
Ada ist eigentlich so ein Name, der seit Jahrhunderten bei uns in der Familie entweder als Spitzname ist bei Frauen oder eben dann eben eine Abkürzung halt. Das ist so Tradition bei uns. Und das M steht letztlich für Leute, die mit M anfangen, deren Vorname, also speziell jetzt mein Onkel und meine Tante, die Marianne und Martin heißen und mein Mann heißt Mike, also auch ein bisschen an sie denkend und eben dann Hipp als Nachname. Das hat sich dann halt so ergeben.
Ne? Und Sie haben sich da wirklich was überlegt, auf jeden Fall bei dem.
Ja,
dabei habe ich mir was überlegt und als meine Tante dann mein erstes Buch sah, war sie auch ganz gerührt und dass eben der Name Hipp eben da auch noch mit drin steht, eben an unsere Familiengeschichte erinnernd. Und bei uns gibt es ja einige, die geschrieben haben in der Familie und viele auch immer mal unter einem Pseudonym, ist also auch ein bisschen auch Familientradition.
Da war ich auf der völlig falschen Fährte, weil ich gedacht habe, Sie hätten wirklich Ada Lovelace genommen, die Tochter von Lord Byron, die ja die erste Person war, die mit einem Computerprogramm gearbeitet hat, hätte es aber auch ganz gut zu Ihnen gepasst, ne?
Anfänge zumindest.
Ich wollte nochmal sagen, wir haben uns ja darauf geeinigt, dass wir irgendwann hier im Podcast zu Ihrem echten Namen übergehen.
Ja.
Genau, aber erstmal würde ich sagen, fangen wir mal an, indem wir ein bisschen herausfinden, wie Sie eigentlich das geworden sind, was Sie sind. Sie stammen ja aus Ostdeutschland. Hätten Sie sich als Studienanfängerin vorstellen können, irgendwann an einer Schule in Neukölln zu arbeiten, mit einem Anteil von Kindern, Jugendlichen, nicht deutschsprachiger Herkunft von, Sie sagen es genauer, irgendwas in den 90% vermutlich, hätten Sie sich das vorstellen können?
Nein, aber ich habe ja meinen Dienst angefangen in einer Schule, was sich wieder andere nicht hätten vorstellen können, in Marzahn-Hellersdorf. Und in den 90ern war Marzahn-Hellersdorf, zumindest der Marzahner Teil mit den Hochhäusern, auch so ein bisschen sehr rechts, sagen wir es mal so. Und da konnten sich auch viele nicht vorstellen, dass ich also mit den Rechten sozusagen leben kann. Jetzt bin ich auf der sogenannten anderen Seite. Das ist also auch irgendwie ganz, eigentlich Schicksal oder witzig, keine Ahnung, wie man das nennen möchte, dass ich jetzt genau auf der anderen Seite sitze oder lehre. Ich war ja auch mit Schülern aus Marzahn-Hellersdorf ja auch öfter im Westteil der Stadt, was übrigens viele Kollegen nicht machten. Und da haben wir dann also auch ein Erlebnis gehabt. Ich hatte ja damals 17 Jungs und 13 Mädchen und von den 17 Jungs waren ja 15 rechtsradikal offen. Man hat es damals gesehen. Man trug damals Springerstiefel, Bomberjacke und geschorene Haare und waren dann also irgendwo, Wedding, wo auch immer, im U-Bahnhof. Und da kam plötzlich eine Horde jugendlicher nicht deutscher Herkunft und stürzten dann auf meine Schüler. Also das war schon ein einschneidendes Erlebnis, muss ich sagen.
Und ich finde, das ist etwas, was eine Pädagogin ja ausmacht, dass sie in der Lage ist, sich auf die Kinder und Jugendlichen, mit denen sie arbeitet, einzustellen, sie nicht zu verurteilen, sondern auf der Grundlage dessen, wie die Menschen sind, wie sie leben, zu arbeiten und zu entwickeln. Ist das etwas, was für Sie Motivation immer war, die Kinder und Jugendlichen so zu nehmen, wie sie sind?
Ja, natürlich, auf jeden Fall. Und natürlich auch die Leute, die man dann kennenlernt. Man hat natürlich jetzt in den 20, es sind ja genau jetzt 20 Jahre, die ich jetzt in Neukölln bin, noch andere Sichtweisen bekommen. Also sei es durch Eltern oder ich habe auch eine türkische Freundin, die mir sehr viel über die Eltern sagen konnte. Sie selbst ist hier geboren in Deutschland, hat aber einen Migrationshintergrund und hat mir da erstmal auch die Augen ein bisschen geöffnet, wie es eigentlich auch um die Kinder steht, um die Eltern, was das für Elternhäuser sind. Ich meine, ich war einmal in der Zeit mal bei Kindern zu Hause. Das waren bosnischer Migrationshintergrund. Und das war schon ein bisschen anders. Also das ist keine Frage. Auch der Unterschied plötzlich zu Marzahn-Hellersdorf und dann Neukölln. Also da habe ich die ersten Tage, also da war mir im Prinzip schon klar, irgendwann muss ich was darüber schreiben. Ja, weil das einfach so ein Unterschied war. Schock kann man gar nicht, würde ich gar nicht mal unbedingt sagen. Kulturschock vielleicht, ja, aber ansonsten ein großer Unterschied in der Schülerschaft einfach. Und das nur nebeneinander, ne? Also es sind ja grenzende Bezirke, Treptow-Köpenick und Neukölln grenzen ja aneinander. Oder eben, ja, und also nur wenige Meter voneinander entfernt, völlig unterschiedliche Welten. Und das hätte ich nicht mir vorstellen können. Also das muss ich ganz ehrlich sagen.
Kulturschock, kann man auch sagen, dass Sie selber vielleicht mit Ihren eigenen Vorurteilen konfrontiert worden sind und auch über sich selbst viel gelernt haben, dadurch, dass sie eben aus Ostdeutschland kommend, dann in Marzahn-Hellersdorf, rein Deutsche, sie haben es gesagt, auch eine rechtsradikale Kultur teilweise, und dann nach Neukölln. Sowas macht ja auch mit einem selber was, oder?
Naja, also so kann ich das jetzt gar nicht so sagen, weil in der DDR meine Eltern waren ja, was hier Deutsche Welle ist, beim Radio Berlin International, also unser Haus war voll mit Fremdländern, Ausländern, also aus aller Herren Länder kamen die. Also insofern habe ich da jetzt keinen Kulturschock gehabt. Also wir haben viele Leute aus Tansania gehabt. Wir hatten welche aus Uruguay, Spanien, also wirklich von überall her. Die waren auch bei uns zu Hause. Also insofern fand ich es eigentlich eher interessant. Erschreckend fand ich eher, wie meine Kollegen, die ich da noch hatte, reagiert hatten. Wir mussten ja im Rahmen, also 2004, mussten ja vier von unseren Kollegen gehen aus unserer Schule, weil bei uns ja dann langsam die geburtenschwachen Jahrgänge kamen, und im Westteil der Stadt gingen ja viele Kollegen in Pension, und wir sollten sozusagen die ja ersetzen, wie auch immer. Also wir mussten dann darüber gehen, und das war halt das Nächste, was ich mir gewählt habe. Und da haben sie dann gesagt, was? Wo gehst du hin? Du gehst nach Neukölln? Oh Gott, also da waren die richtig schockiert, und ich fand das jetzt erstmal gar nicht so.
Jetzt erstmal aufgreifen wollen. Jan-Martin hat das ja eben gesagt. Eigentlich steht ja jeder Stadtteil, den Sie genannt haben, für ein bestimmtes Bild, was wir in unserem Kopf haben. Ne? Ob das jetzt Marzahn ist, Neukölln, man hat sofort so eine Vorstellung, was das bedeutet. Und wenn man von der Brennpunktschule spricht, da bleibt ja auch immer sofort was im Kopf hängen. Was ist eigentlich eine Brennpunktschule?
Also das habe ich mir auch aufgeschrieben als Kriterium, was ist eigentlich eine Brennpunktschule, und der Duden erklärt es folgendermaßen, eine Schule, die sich im Brennpunkt befindet, wo ich immer denke, was ist das denn jetzt für eine Erklärung, es brennt ja da auch nicht ständig, nicht? Also man sagt allgemein eine Schule, wo eben viele Familien wohnen, man schätzt es neuerdings eben nach dem Geld vom Jobcenter ein, ne? Also die sozusagen alimentiert werden. Das nennt man Brennpunktschule, wobei ich mit diesem Begriff eigentlich überhaupt nicht konform gehe, ehrlich gesagt. Also was sagt denn das über die Menschen aus, dass alle Familien, die sozusagen ihr Geld vom Jobcenter bekommen, sozusagen bildungsfern sind, ist ja immer gleich auch, ach, Brennpunkt ist bildungsfern, ist Kriminalität und. Und das ist ja eigentlich kein gutes Bild, was dieses Wort eigentlich zeichnet. Also ich finde dieses Wort sehr unpassend, ehrlich gesagt. Aber jeder weiß gleich, worum es geht, ne? Alles ist chaotisch, keiner geht arbeiten, alles ist verwahrlost, ne?
Ja, ich meine, ich denke jetzt gerade an den ersten Gastbeitrag, den Sie bei mir im Blog geschrieben haben. Das ist natürlich auch eine Ansage, wenn Sie dann schreiben, es gibt in Ihrer Klasse oder gab in Ihrer Klasse 24 Kinder, von denen 20 kein eigenes Buch besaßen. Ja, das ist natürlich etwas, wo man erst einmal schluckt und wo man sagt, ja, das ist wahrscheinlich das, was man auch in einer Brennpunktschule vermutet. Gleichzeitig ist es natürlich nur die oberste Schicht. Und ich glaube, was spannend ist und was Sie tun, ist das Dahinterblicken. Warum ist denn das so? Erzählen Sie doch mal ganz kurz von der Klasse, in der nur 4 Kinder ein eigenes Buch hatten.
Ja, ich denke aber nicht, dass das jetzt unbedingt mit dem Migrationshintergrund zu tun hat. Ich glaube, es ist in vielen deutschen Familien auch. Aber wie gesagt, seit 20 Jahren kenne ich ja vorwiegend diese Schülerschaft. Die haben mir gesagt, dass sie halt, wenn sie ein Buch bekommen haben, eben dann zum Geburtstag von einer Grundschullehrerin, es spielt da einfach keine Rolle. Das Lesen, und das ist aber nicht, hat nicht mit Migrationshintergrund zu tun, glaube ich, das Lesen spielt keine Rolle in der Familie, in den Familien. Und ich hatte jetzt das eine Buch, wir haben jetzt in diesem Schuljahr ein Buch angefangen zu lesen, die Tribute von Panem, das ist uns irgendwie zugeflogen als Klassensatz. Und darin lesen wir und lesen gemeinsam. Und angefangen haben wir damit bei der Bildungsfahrt. Und die Kinder haben gemerkt, je mehr sie auch einander vorlesen, wir haben dann mal so Leserunden gemacht und dann hatten sie noch so eine Aufgabe, wurden sie beim Lesen erfolgreicher. Und das zu sehen, dass sie also so eine Freude dann hatten und gleich wieder gesagt haben, am nächsten Tag sehen wir uns heute Abend wieder zum Lesen und auch in der Schule eifrig weiterlesen und gemeinsam lesen. Also das ist sehr schön. Und sie sehen eben auch, dass sie da auch Erfolg haben. Und was eben gut ist bei den Schülern, sie hänseln einander nicht und sagen, wie sprichst du denn das aus? Also die hören sich auch von denen, die besonders schwach lesen, mit aller Geduld, hören sie sich auch ihre Leseleistung an.
Ich finde, Sie haben da ganz wichtige Sachen gesagt, wie ich das empfinde, dass Sie gesagt haben, naja, wenn nur 4 von 24 Kindern ein Buch haben, dann ist es keine Frage der ethnischen Herkunft oder so. Nee. Das ist keine Frage der Migration, nicht, sondern das ist eine Frage, die Kinder unabhängig von ihrer ethnischen Herkunft betrifft. Wir haben es da mit einem Bildungsproblem zu tun, was ein umspannendes Bildungsproblem ist, und dass wir aufhören sollten, an der Stelle zu sehr zu sagen, das sind türkischstämmige Familien, arabischstämmige Familien. Klar, das ist deren Problem. Auf der deutschen Seite gibt es das nicht. Im Gegenteil, das gibt es auch. Und das andere, was mir aufgefallen ist, andere Lehrkräfte, und ich kann das auch verstehen, reden manchmal durchaus zynisch über ihre Kinder und Jugendlichen, einfach aus Erfahrung. Sie klingen null zynisch. Wie machen Sie das?
Aber trotzdem nochmal nachgehakt. Das ist ja jetzt schön, was du gesagt hast. Aber die Sprache ist nun ein ganz essentieller Schlüssel, um auch Literatur zu verstehen. Und das ist natürlich schon ein Unterschied, ob du einen Migrationshintergrund hast und hier erstmal die Sprache lernen musst oder nicht.
Ja, also, klar, das stimmt.
Ich finde, das klingt jetzt so schön, alles so Schlaraffierland, aber ist es ja nicht. Es ist ja schon manchmal eine ganz schöne Herausforderung.
Aber wir wissen natürlich auch, dass auch Familien, in denen Deutsch gesprochen wird, dass da viele Kinder und Jugendliche auch nicht richtig die deutsche Sprache lernen. Und wir wissen, dass auch dort, wenn wir Sprachstandserhebungen machen, es durchaus Fälle gibt, in denen unabhängig von der Elternsprache einfach enorme Defizite da sind. Das kann man auch andersrum drehen, indem man sagt, naja, Kinder und Jugendliche, die mit einer Zweitsprache aufwachsen, sind schon mal bilingual, was viele der deutschsprachig aufwachsenden Kinder natürlich nicht sind. Aber du hast natürlich einen Punkt. Mich würde vor allem aber interessieren, wieso klingt das bei Ihnen nur zynisch? Während ich finde, es durchaus berechtigt ist, auch wenn Lehrkräfte mal irgendwann sagen, ich, ich packe das hier nicht mehr. Das ist, die sind alle irgendwie die Kinder heutzutage und so weiter. Warum ist das bei Ihnen nicht so?
Naja, also wenn ich daran denke, was meine Großmutter über die Kinder heutzutage in ihrer Zeit als Lehrerin gesagt hat und so weiter. Also das geht ja durch alle Generationen. Und auch nach mir die Generation wird sagen, oh Gott, was sind das für Kinder? Und werden die nicht mehr erzogen, lernen die nichts mehr? Also ich ziehe manches auch, also ein bisschen auch, bin da sehr ironisch und ins Lächerliche. Also die Schüler äffen mich jetzt schon nach, wenn sie dann eben nach den Klassenbuch fragen, weil ich dann auch das umkehre. Ich wiederhole nochmal letztlich auf übertriebene Art und Weise auch im Klassenraum ihren Fehler. Und sie müssen dann schon wirklich so lachen, weil es plötzlich dann in ihren Ohren auch komisch klingt. Ich mache es mehr so auf diese lustige Art und Weise. Also, und die Schüler haben sich dran gewöhnt, finden das auch gut, machen es auch untereinander jetzt so, was mir auch sehr gefällt. Und wenn sie bei mir dann auch mal einen Versprecher hören, dann freuen sie sich natürlich auch halbschräg und wiederholen den dann nochmal übertrieben. Also das hat immer ein bisschen auch mit der Einstellung zu tun. Natürlich gibt es Phasen, wo man sagt, um Gottes Willen. Aber dann muss ich wieder an meine türkische Freundin denken, die dann immer sagt, aus den und Gründen, versuch mal zu ergründen, warum ist denn das so und so. Aber also irgendwie dran verzweifeln. Also da muss ich ganz ehrlich sagen, verstehe ich Kollegen nicht, die sozusagen jetzt sagen, jetzt ist Schluss, ich höre auf oder ich gehe früher in Rente oder verkürze meinen Unterricht oder irgendwas. Also das kann ich wiederum wenig nachvollziehen.
Also ohne jetzt Kolleginnen-Bashing betreiben zu wollen, wie ist denn das mit Ihren Kolleginnen? Sehen die das alle genauso wie Sie oder gibt es da im Kollegium auch durchaus unterschiedliche Einstellungen?
Also das kann ich jetzt nicht sagen. Bei uns an der Schule sind alle sehr gern und wir unterstützen uns auch. Und bei uns bleiben ja auch vor allem die jungen Leute, die Referendare, bleiben gerne bei uns, weil wir so ein gutes Team sind. So unter dem Motto, wir sitzen alle in einem Boot. Also entweder wir alle gemeinsam. Es kann also passieren, dass jemand vielleicht dann doch mal einen Zusammenbruch hat oder irgendwas. Und dann ist immer irgendjemand im Lehrerzimmer, der sagt, du, ich übernehme jetzt den Rest des Tages oder ich übernehme deine Stunde. Oder wenn irgendjemand mit einem Schüler oder einer Schülerin eine Konfrontation hatte, du, komm, ich nehme den mal zur Seite und mach das. Und wir unterstützen uns einfach einander. Also das Plus von unserer Schule, das muss man einfach sagen.
Ich muss jetzt mal so ein bisschen aus meiner persönlichen Bubble berichten. In meinem Bekanntenkreis entschließen sich immer mehr Eltern, ihre Kinder auf Privatschulen zu schicken. Das ist so dieses typisch Bildungsbürgerliche, wie es so schön heißt. Weil sie auch einfach sagen, also wir wollen keine Klassen mit 90% Ausländerinnenanteil haben. Das ist nicht ideal, da lernen die Kinder nichts. Die sollen ja hinterher auch eine Karriere machen können oder entsprechende Chance haben. Ist das nicht auch ein Problem, dass letztendlich da schon keine Durchmischung mehr stattfindet?
Naja, das sagen ja selbst die Eltern mit Migrationshintergrund. Also ich hatte 2005, traf ich eine Mutter im Sekretariat und die sagten, alles Ausländer, alles, ich will nicht Ausländer. Aber ja, das ist so. Sie selber sehen es auch so. Sie möchten eigentlich auch nicht, dass ihr Kind in der Schule ist, wo eben bis zu 90 oder manchmal noch mehr Prozent Ausländeranteil ist. Aber die Durchmischung ist nicht da. Aber ich kann auch wieder warnen mit Privatschulen. Also mein Sohn war in einer Privatschule, da es war ethnisch keine große Durchmischung. Ja, aber da ist es sozial nicht so ganz fein, muss ich ganz ehrlich sagen. Also auf sozialer Basis könnten die Kinder schon dann auch was lernen, denn sie sind ja... Das ist eben das Besondere auch an den Schülern, dass sie sozial untereinander sich zwar gegenseitig sehr doll beleidigen können, aber auch sozial ganz anders miteinander umgehen, weil sie letztlich auch sehen, sie kommen alle aus ähnlichen Familien, haben die ähnlichen Schwierigkeiten. Also da unterstützen sie sich sehr. Das muss ich schon sagen, da ist also nicht dieses, ich bin der Erste und nur als was ich mache gilt, sondern die helfen sich da schon vielleicht mehr als andere Kinder.
Sie haben gerade gesagt, bei Ihnen an der Schule, da sind Sie ein Team und da kennen Sie keine Kolleginnen und Kollegen, die da irgendwie innerlich gekündigt haben oder die da zynisch sind. Das deutet aber auch darauf hin, und vielleicht können wir es an der Stelle auch dann nochmal klarer sagen, von welcher Schule wir sprechen. Wir sprechen von einer Schule, wo auch ein sehr engagierter Schulleiter seit vielen Jahren ist. Detlef Verwolleck heißt der. Und das ist die Röntgenschule in Berlin. Wir können auch mal sagen, wie sie wirklich heißen. Wie heißen sie denn wirklich?
Antje Dombrowski.
Und Frau Dombrowski.
Darüber freuen sich die Schüler übrigens immer, weil sie immer denken, ach, jetzt ist noch ein Lehrer mehr mit Migrationshintergrund.
Irgendwann, ja,
ja. Könnte sein.
Na, wahrscheinlich vor ein paar hundert Jahren. Und an der Stelle, aber wie wichtig ist es eigentlich, dass man da einen Schulleiter hat, eine Schulleitung hat, dass man da ein Team hat, was über viele Jahre vielleicht hinweg auch so ein Kollegium aufbaut und bildet? Da finden sich ja auch Leute, glaube ich, oder?
Na ja, die Schulleitung war da, im Gegensatz zu meiner ersten Schule in Marzahn-Hellersdorf, schon immer sehr beflissen, was so den Nachwuchs anging. Also in meiner ersten Schule habe ich, glaube ich, in den 10 oder 13 Jahren, glaube ich, 3, 4 Referendare gesehen und in dieser Schule eigentlich 3, 4 pro Schuljahr sozusagen neue. Also da ist die Schulleitung sehr engagiert, was das angeht, also auch Referendare aufzunehmen und dann sie durch die, also durch Anleitung, durch die, durchs Referendariat zu bringen und wenn möglich auch in der Schule zu halten. Also da gibt es bei uns auch so ein bisschen Trick, dass wir also schon frühzeitig in die Klassenleitung eingebunden werden und mit allen Problemen eben auch zur Schulleitung kommen können, ihre Unterstützung da haben. Also das ist eben, gibt wohl, ich kann ja nur sagen, wie ich es höre, wohl gegenüber anderen Schulen besonders bei uns.
Das Thema Nachwuchs. Das führt einen direkt zu der Frage, was eigentlich eine gute Schule ausmacht. Da kann man ja lange drüber diskutieren, ist das jetzt eine gute Schule, wo am Ende die Leute Abitur machen, wo sie vielleicht gute Noten bekommen? Oder ist eine gute Schule eine, die mit Herausforderungen, wie, über die wir gerade sprechen, umgehen und den Kindern bei ihrem Potenzial helfen? Und mein Eindruck ist, wir wissen, die letzteren Schulen, zu der sicher auch die Röntgenschule gehört, nicht wirklich genug zu schätzen. Wir gucken zu wenig auf die Ausgangsposition und das, was dann Schulen daraus machen. Würden Sie dazu stimmen?
Ja, schon. Würde ich schon. Also wir hatten jetzt ja auch die Anmeldung zu den 7. Klassen und dann hat eine Kollegin gefragt, also die Anmeldung angenommen hat, wieso haben sich denn für diese Schule entschieden? Und da hatten viele Eltern dieses Jahr gesagt, na, weil unsere Schule so streng ist erstmal. Also sie möchten ja schon, dass die Kinder Ansagen bekommen und dass darauf geachtet wird, dass sie da auch alles so machen, wie es gesagt wird. Und viele hatten ja schon ihre Kinder bei uns an der Schule und haben einfach auch die Atmosphäre genossen, ja, wie wir sozusagen auch mit Eltern umgehen. Also bei uns ist ja eigentlich grundsätzlich nicht so. Bildung ist ja nicht nur Lehrer und Schüler, sondern auch immer auch die Eltern mit dabei. Und dass wir versuchen, eben die Eltern, soweit es uns möglich ist und auch den Eltern möglich ist, diese auch einzubinden. So, dass es wie so eine kleine Familie ist. Wir haben natürlich auch den Vorteil, dass wir nicht die größte Schule sind. Wir sind ja nur eine recht kleine Schule, die 3- bis 4-zügig ist. Also insofern lässt sich das bestimmt leichter machen als bei Schulen, die jetzt 1000 Schüler haben oder sowas.
Da würde ich gerne nochmal nachfragen. Wie kommen Sie an die Eltern ran? Wie beziehen Sie mit ein? Das würde mich auch interessieren.
Na, festgestellt habe ich es eigentlich schon in meinen Anfangsjahren, als ich dann selber eine Klasse hatte, dass Eltern spontan, also da war eine Mutter zum Beispiel, die hat dann die Vorhänge wieder ganz gemacht, also Dinge, die sie leisten können, unbedingt leisten möchten oder eben auch mal ein Buffet erstellen, wie auch immer. Und das ist auch jetzt so. Und wir haben jetzt in unserer neuen Klasse, jetzt habe ich das erste Mal sozusagen Schuljahresabschlussgespräche mit Eltern geführt, wo wir auch gesagt haben, dass sie sagen, was kann ich machen, was kann ich helfen, Mathe kann ich nicht, das kann ich nicht. Ich sage, aber sie können darauf achten, dass ihr Kind erstmal regelmäßig morgens aufsteht, in die Schule kommt, dass die Tasche ordentlich gepackt ist. Das ist ja selbst bis zur 10. zum Teil nicht so, dass die vernünftig ihre Materialien bei haben. Also einfach so eine Dinge oder sie können sich eben auch mal die Vokabeln anhören oder eben sich auch mal anhören, dass ihr Kind ihnen was vorliest. Also solche leichten Dinge kann man ja schon durchaus bewältigen und dass man die Eltern nicht so von oben herab, also da musste ich Ihnen auch sagen, so meine Hochnäsigkeit von den Anfängen in Neukölln ist jetzt auch ganz schön weg. Also die Eltern, es gibt eigentlich kaum Eltern, die das Beste möchten für ihr Kind. Und möchten natürlich ihre Kinder unterstützen.
Ich finde das klasse. Also Sie als engagierte Lehrerin, wenn Sie Eltern auch haben, die, wie Sie sagen, das Beste für ihre Kinder wollen. Aber es fehlt doch trotzdem was, ne? Wenn man jetzt so sagt, wir haben unheimlich Bedarf daran, Unterstützungsstrukturen zu haben. Das können nicht nur die Eltern, das können nicht nur die Lehrer machen. Wie ist das mit der Betreuung am Nachmittag? Wo sind Leute, die vielleicht psychologischen Support oder Ähnliches geben? Wie sieht das bei Ihnen aus?
Naja, also unseren Nachmittagsbereich mussten wir ja mächtig einschränken, weil wir hatten ja den Ganztag sehr gut. Also andere Schulen sind bei uns gucken gegangen, wie wir das machen. Wir hatten also vom Montag bis Donnerstag wirklich bis 16 Uhr Ganztag so teilgebunden für Klasse 7 und 8 und haben dann auch AGs und sowas angeboten. Und da sind die Leute, es waren auch teilweise mit Migrationshintergrund, nach und nach abgesprungen, weil sie mit unseren Schülern nicht zurande kamen. Also die hatten dann 8 bis 10 Schüler und die kamen einfach mit dem Verhalten nicht zurande. Und das ist natürlich schade. Wir haben unsere Sozialarbeiter, wir haben pro Jahrgang einen Sozialarbeiter, also 1, 7, 8, 9, 10, wobei eine uns jetzt abgesprungen ist und jetzt 3. Aber die haben sich das so eingeteilt, dass jeder Sozialarbeiter einen Jahrgang betreut und dann eben auch die Kinder und die passenden Eltern. Die nehmen also auch oft Kontakt mit den Eltern auf oder dann sprechen eher, also Kinder vertrauen sich ihnen vielleicht auch manchmal eher an als dem Lehrer oder die haben einfach ein bisschen Zeit oder ihnen ein bisschen Zeit geben. So kommen wir eigentlich miteinander zurande.
Was würden Sie sich denn, Frau Dombrowski, von der Politik, sei es auf Ebene der Stadt Berlin oder sei es auf Ebene des Bundes, was würden Sie sich vielleicht an Hilfe für Schulen wie die Ihre wünschen? Was wäre eine praktische Hilfe, die eigentlich mal gut ankommen würde?
Na, eine praktische Hilfe wäre erstmal, die Klassenräume nicht so voll zu machen mit Schülern. Also wir haben ja auch in unseren Schulformen bis zu 4 Förderkinder, wofür wir eigentlich noch nie richtig fortgebildet wurden. Die waren einfach da. Also es war ja im Zuge der Schulreform 2010, kam das ja als Schulstrukturreform. Das würde ich mir wünschen. Dann natürlich mehr Kapazitäten für Sozialarbeit, Räume. Das ist ja auch das A und O, dass die Räume einfach auch fehlen. Es fehlen ja regelrecht Rückzugspunkte auch für die Schülerinnen und Schüler.
Der erste Punkt ist wahrscheinlich derjenige, der am schwersten umzusetzen ist, solange wir einen Lehrkräftemangel haben, zu sagen, weniger Kinder. Oh. Aber was die Ausstattung angeht, die Räume angeht, was auch das Thema multiprofessionelle Teams, was Sie ja ansprechen, Sozialarbeiter und so weiter angeht, da kann bestimmt viel passieren. Da gibt es ja eine ganze Menge Hoffnungen, die sich auch mit dem Startchancenprogramm verbinden. Jetzt frage ich mal, ist das etwas, worüber in der Schule wie der Ihren überhaupt gesprochen wird? Sagt das den Lehrern was?
Nee. Also darüber reden wir nicht. Also wir haben jetzt neulich Computer zwar bekommen, also ganz tolle Bildschirme. Und wir haben einen Herrn, der uns da unterstützt, IT-Bereich, und der hat gleich gesagt, die kommen alle in den Keller. Ich sage, wieso kommen die jetzt alle in den Keller? Es ist doch jetzt toll, dass wir die jetzt haben. Und da sagt er, nein, durch diese Feinstaub von auch von den Stiften, wir haben ja jetzt keine Kreidetafel mehr, wie viele, wir haben ja jetzt diese Whiteboards mit entsprechenden Stiften, auch die produzieren so viel Feinstaub, dass es also gar nicht in den Räumen zu nutzen ist. Also da wünschte ich mir natürlich sinnvolle Dinge, die...
Moment, aber wer sagt das jetzt? Ist das so, dass das überreguliert ist oder ist das berechtigt, dass das nicht genutzt werden kann aus Ihrer Sicht?
Nee, das sagt er.
Ja, aber ist das, weil wir mittlerweile so überreguliert sind, dass man Dinge, die man vorher machen konnte, einfach nicht mehr tut? Ich meine, Sie haben es gesagt, Kreide war jetzt wahrscheinlich auch über viele Jahre auch feinstaubtechnisch nicht so wahnsinnig günstig, hat man halt gemacht. Und heute darf man das, wofür spricht das?
Was?
Dass er sagt, das muss in den Keller, also die Geräte.
Naja, wegen der Feinstaub, weil dann eben die Geräte drunter leiden.
Ach so,
ja, das ist die Geräte, Geräte
nicht
leiden.
Die Schüler, nicht die nicht Schüler die leiden, Schüler, sondern nee, die Geräte leiden.
Naja, deswegen, nicht die Schüler werden ja auch nicht in den Keller gesperrt, sondern
aber das
die
ist
Geräte.
Doch interessant. Aber das ist doch interessant, dass offenbar dann die Belastung dort, die Luftbelastung so hoch ist, dass man das den Geräten der Technik nicht zumutet, aber den Schülern mutet man es zu.
Es klingt in meinen Ohren seltsam, ehrlich gesagt. Und gerade auch so ein Whiteboard, der sicher, das ist eine andere Staubbelastung als jetzt die Computer. Aber das ist ja auch, glaube ich, das Thema. Sie haben wahrscheinlich auch jemand, der sich jetzt dieser Sache annimmt bei Ihnen im Kollegium, aber so eine richtige Infrastruktur, die jetzt Computerausstattung, Digitalisierung macht, die haben ja die meisten Schulen nicht, wie Sie wahrscheinlich auch nicht, oder?
Nee, wir haben nur jemand, der uns unterstützt. Der ist früh morgens da, bis zu einer bestimmten Zeit, weil er, glaube ich, dann mindestens in eine andere Schule noch gehen muss. Ansonsten ist das ein Kollege.
Aber schon mal mehr als an manchen anderen Stellen. Ich fand das sehr aussagekräftig, Frau Dombrowski, was Sie sagten, so so ungefähr Startchance-Programm. Was ist denn das? Ja, das ist etwas, was ja auf, wie Sie wissen, auf der politischen Ebene, bundespolitischen Ebene viel diskutiert wird.
Ja.
Aber da sieht man auch wieder die Kluft, die da ist zwischen der politischen Diskussion und dem, was in den Schulen los ist. Haben Sie das Gefühl, da ist überhaupt Bewusstsein da an vielen Stellen für das, was an den Schulen läuft?
Nee. Würde ich jetzt nicht sagen.
Woran machen Sie das fest?
Oh Gott, woran mache ich das fest? Na, letztlich an unserem täglichen Tun. Nicht? Also was sollen die Schüler jetzt plötzlich alles, was sollen wir plötzlich alles, wie soll das alles umgesetzt werden? Also, das ist weit davon entfernt.
Vielleicht nochmal.
Ich habe einfach nochmal nachgefragt, was würden Sie sich denn wünschen? Also wenn Sie jetzt einen Wunsch an die Politikerinnen hätten, was könnte man denen ins Buch schreiben, was sie zu erledigen haben für Lehrerinnen, damit es gut klappt?
Naja, jeder normale Mensch würde sagen, die sollen erstmal sich eine Schule angucken, für eine Woche irgendwo mit dabei sein. Und dann erprügelt sich ja alles andere letztlich, ne, durch die eigene Erfahrung, die sie dann gemacht haben.
Und die Nachmittagsbetreuung übernehmen dann, ne?
Ja, die Nachmittagsbetreuung übernehmen, genau.
Das Schöne ist tatsächlich, dass ein ehemaliger Wissenschafts- und Bildungspolitiker aus dem Bundestag, den ich ganz gut kenne, als er ausgeschieden ist, sich vorgenommen hat, in einer Ganztagsschule dann Lesebetreuung zu machen. Sowas finde ich dann irgendwie ganz schön, wenn dann Menschen dann im Grunde an die Basis zurückkehren und auch wissen, so da gibt's wirklich Bedarf an der Stelle. Frau Dombrowski, Sie haben auch im Blog, in einem Gastbeitrag von einem durchaus denkwürdigen Besuch im Museum Barberini in Potsdam erzählt. Was war denn da los? Was war denn da so interessant? Vielleicht, da kommen auch noch mal so ein bisschen die Erlebnisse der unterschiedlichen sozialen Gruppierungen in unserer Stadt Berlin oder auch darüber hinaus zum Tragen. Vielleicht erzählen Sie doch mal.
Naja, zunächst einmal haben ja alle sehr die Besucher dort gestaunt, was da für eine Schülergruppe kommt. Dann hatten wir ja unsere T-Shirts, dann wussten, wo wir hingehören. Dann wurde ich gleich angesprochen, aber in positiver Hinsicht, oh, ist ja toll, dass sie mit den, ne, mit den Schülern herkommen. Was ja auch schon mal wieder sehr interessant ist, diese Art der Reaktion. Aber auch schon allein der Hinweg, da waren wir ja auch schon betrachtet worden von vielen da im Zug. Da hatten wir auch schon unsere Erlebnisse. Und ansonsten, es ist halt, ich denke immer, man soll so viel nutzen, was möglich ist in Berlin und Umgebung für die Bildung. Und da ich ja weiß, dass da kein Kind mit seinen Eltern hingeht, gehe ich natürlich dann dahin. Also wir übernehmen ja schon viele Dinge, wo wir von vornherein wissen, das machen Eltern nicht, können nicht, kommen nicht drauf, wie auch immer, ist nicht in ihrem Fokus, wie auch immer. Ne?
Eindrücklich fand ich, dass Sie schrieben, für einige der Kinder und Jugendlichen war es die erste Zugfahrt ihres Lebens?
Ja.
Mit der S-Bahn zu fahren.
Na, S-Bahn nicht, aber mit dem Regionalzug.
Regionalbahn zu fahren von Berlin nach Potsdam. Ja. Da sieht man auch, dass es im Grunde, das ist doch eigentlich auch ein schönes Gefühl von Selbstwirksamkeit als Lehrerin. Es braucht manchmal gar nicht so viel, um eine Welt zu öffnen.
Ja.
Genau. Und ich finde, das hat jetzt Antje Dombrowski, die wir heute zu Gast hatten, wunderbar gezeigt, was eine Lehrerin, was ein Lehrer bewirken kann, wenn er den Kindern einfach die Chance gibt, Dinge zu machen, auszuprobieren, ob es jetzt die Tribute von Panem sind oder eben auch solche Dinge wie das erste Mal Bahn zu fahren, was übrigens auch wahrscheinlich völlig bildungsschichtunabhängig ist. Ich kenne auch genug Kinder, die aus bildungsnäheren Schichten kommen, die eher im Auto hin und her gefahren werden. Antje Dombrowski heute bei uns zu Gast. Ganz herzlichen Dank, dass Sie heute da war.
Ja, danke auch.
Ich danke auch ganz herzlich. Frau Dombrowski, noch einen Werbetipp wollte ich Ihnen gerne geben. Sie haben von Ihrem Buch erzählt oder Ihren Büchern erzählt. Wenn Leute Ihre Bücher lesen wollen, wie machen die das denn? Wie kommen die daran?
Na, indem sie einfach ada.m.hip eingeben.
Also ada.m.hip eingeben.
Und dann finden Sie. Ja, das erste, das eine bin ich ja noch am Schreiben. Das erste heißt ja Ich und Du, Schule zu und digital im Nu. Das geht ja um, wie wir sozusagen mit unserer Schule und unseren Schülern während der Pandemie umgehen. Das ist so ein bisschen ein kleiner Einblick, wie das dann eigentlich war für Kinder in Neukölln. wenn dann um sie herum zu Hause noch 8 andere Personen schwirren und sie ihre Online-Aufgaben machen müssen mit einem Handy pro Familie. Also darum geht es ein bisschen in dem Buch.
Also unbedingt reinschauen, das lohnt sich auf jeden Fall. Ganz herzlichen Dank, Frau Dombrowski. Alles Gute. Ja, Patrick, wir sind am Ende eines neuen Gipfels der Bildung und ich würde sagen, auf zum nächsten und wir freuen uns über Kommentare, oder?
Und Hinweise natürlich auch. Immer dran denken, über den Viada-Blog. Natürlich kann man jederzeit in Verbindung auch treten mit uns. Gerne Tipps auch per Mail oder wie auch immer. Wir freuen uns über neue Hinweise, über neue Themen, die wir gesagt bekommen. Natürlich auch über Kritik und Anregungen. Vielen Dank und ich würde sagen, schönen Tag noch. Tschüss.
Tschüss.
Tschüss.